Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
3,14 und so weiter ist deine Zahl namens Pi.
Und Pi ist der Rational.
Es gibt unendlich viele Nachkommastellen bei dieser Zahl, denn
Pi ist der Rational.
Und der Beweis des Ganzen ist nun wirklich nicht trivial, doch es gilt ohne Zweifel.
Pi ist der Rational.
Zum Beweisen brauchen wir Ableitung und Integral. Und dann zeigen wir
Pi ist der Rational.
Weil heute der 14.3. ist, feiern Mathe-Fans und Zahlen-Nerds rund um den Globus heute wie jedes Jahr die Kreiszahl Pi. Wir nehmen den Pi-Day zum Anlass, am Tag 4 unserer Mathe-Themenwoche hier im Deutschlandfunk darüber zu sprechen, warum Pi eine so bemerkenswerte Zahl ist, und lernen dabei, dass Pi vermutlich alles weiß, und zwar über jeden von uns. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über ein Präzisionsexperiment, das die allgemeine Relativitätstheorie einmal mehr bestätigt hat. Und zwar pünktlich zum 140. Geburtstag von Albert Einstein. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt aber zunächst zu einem Aufruf, den 18 führende Genforscher jetzt im Fachmagazin Nature veröffentlicht haben. Ein Aufruf, in dem sie fordern, die relativ neuen und sehr mächtigen Werkzeuge der Genomchirurgie bis auf Weiteres nicht an menschlichen Embryonen zu testen. Mindestens 5 Jahre lang, so der Appell der Pioniere auf dem Gebiet, sollten weltweit alle Experimente zur Keimbahntherapie bei Menschen ausgesetzt werden. Die Forscher reagieren damit auf die Geburt genetisch veränderter Zwillinge, die Ende November aus China vermeldet wurde, und weil sie Sorge haben, ihre Zunft könnte in Verruf geraten. Michael Lange berichtet.
Ich war geschockt, als ich das tatsächlich erfahren habe.
Die Nachricht vom November 2018 kam auch für Fachleute wie Tonika Thomen, Professor für Transfusionsmedizin und Gentherapie an der Universität Freiburg, überraschend. 2 genetisch manipulierte Kinder waren in China zur Welt gekommen.
Und ich glaube, nicht nur ich war entsetzt, sondern ich glaube, 99,9% der Wissenschaftler weltweit waren entsetzt, dass tatsächlich jemand es gewagt hat, Genscheren in der Keimbahn in Embryonen einzusetzen.
Die Genscherentechnologie steht seitdem in der Kritik. Die Fachwelt muss handeln, um einen Dammbruch zu verhindern. Gleichzeitig wollen sich die Genforscher aber auch Optionen offen halten, Körperzellen genetisch zu verändern, um Krankheiten zu heilen. Das muss auch weiter möglich sein, finden sie.
Es ist eine ganz wichtige Technologie, es ist eine Zukunftstechnologie, und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, was wir in Zukunft haben wollen.
Mit der Genschere vom Typ CRISPR-Cas werden weltweit Heilmethoden entwickelt, die ethisch unbedenklich sind, weil sie an Körperzellen der Patienten stattfinden. Kritisch wird es dann, wenn die genetische Manipulation den ganzen Menschen betrifft und an folgende Generationen weitergegeben wird. Das geschieht, wenn Spermien, Eizellen oder Embryonen genetisch verändert werden. 18 renommierte Spitzenforscher aus 7 Ländern fordern deshalb in der Wissenschaftszeitschrift Nature einen vorübergehenden Stopp aller vererbbaren genetischen Manipulationen am Menschen. Ein Moratorium. Zu den Unterzeichnern gehören neben den Genomchirurgie-Pionieren Emmanuel Charpentier und Feng Shang auch 3 chinesische Wissenschaftler.
Das Wichtige ist, dass sich jetzt tatsächlich eine internationale Organisation findet, die eine verbindliche Vereinbarung herbeiführt, dass ein solches Moratorium eingehalten wird.
Eine kürzlich gegründete Arbeitsgruppe bei der Weltgesundheitsorganisation, WHO, könnte die Regeln festlegen und die Einhaltung des Moratoriums überwachen, erläutert Christiane Wopen, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität zu Köln. Aber ihr fehlt etwas in dem aktuellen Aufruf.
Der Aufruf in Nature geht aus meiner Sicht deswegen nicht weit genug, weil er keine Konsequenzen fordert für solche Wissenschaftler, die sich gegen das Moratorium verhalten. Also die dagegen verstoßen und eben sehr wohl doch Genveränderungen an Embryonen herbeiführen und diese dann auf eine Frau übertragen, damit sie in einer Schwangerschaft auch ausgetragen werden können.
Das Moratorium könnte 5 Jahre dauern, heißt es in dem Aufruf der Wissenschaftler. In dieser Zeit könnten Experimente an Zellen zeigen, wie sicher die Genscherentechnologie ist. Auch Experimente an menschlichen Embryonen schließen die Autoren für diese Zeit nicht aus. Christiane Wopen.
Es gibt ganz viele Länder auf der Welt, die Embryonenforschung und die sogenannte verbrauchende Embryonenforschung rechtlich ermöglichen und zulassen. In Deutschland ist es verboten gesetzlich durch das Embryonenschutzgesetz, aber in vielen anderen Ländern nicht. Das heißt, ein weltweites Moratorium auch für eine solche Forschung an Embryonen wäre vollkommen aussichtslos.
Nur das Einpflanzen von Embryonen in die Gebärmutter und somit die Geburt genetisch veränderter Kinder soll 5 Jahre lang unterbleiben. Nach dem Moratorium könnten dann die Nationalstaaten entscheiden, wie es weitergeht, heißt es in dem Aufruf. Die nächsten 5 Jahre müssten für Sicherheitsforschung und intensive gesellschaftliche Diskussionen über die Chancen und Risiken der Genomchirurgie genutzt werden, so der Wunsch der Unterzeichnenden.
Michael Lange über den Aufruf zu einem Moratorium für Eingriffe in die menschliche Keimbahn. Peter Dabrock, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, sprach sich in diesem Zusammenhang übrigens für eine internationale Konferenz aus, bei der die Weltgemeinschaft gemeinsam die Weichen für den verantwortungsvollen Umgang mit Genscheren stellen sollte. Mal schauen, ob er damit durchdringt.
Mathe fürs Leben. Von Zahlen und Zusammenhängen.
Für Mathematiker ist heute ein ganz besonderer Tag. Aus dem 14.03. wird in US-amerikanischer Datumsschreibweise nämlich 3,14. Und weil das bekanntlich ziemlich genau der Kreiszahl Pi entspricht, feiern Zahlenfreunde aus aller Welt heute den internationalen Pi-Tag. Es ist zwar nur ein inoffizieller Feiertag, aber wir nehmen ihn zum Anlass, mit Professor Christian Hesse von der Uni Stuttgart darüber zu sprechen, warum offenbar gar nicht so wenige Menschen die Zahl Pi extrem faszinierend finden. Ich habe unseren Mathe-Erklärer, der uns diese Woche einführt in den Kosmos der Zahlen und Zusammenhänge, vor der Sendung gefragt, ist diese Verehrung einer Zahl wie Pi nicht völlig irrational?
Klar, keine Frage. Aber Pi ist eben einfach Kult. Es ist die berühmteste Zahl der gesamten Mathematik und wird seit 4000 Jahren von der Menschheit studiert. Aber wohl niemand hat mehr Leidenschaft und Energie da hineingesteckt wie der niederländische Mathematiker Ludolf van Keulen, der im 16. Jahrhundert 30 seiner besten Mannesjahre darauf verwendete, 35 Nachkommastellen von Pi auszurechnen, von Hand natürlich. Bei der Arbeit an der 36. Stelle starb er an Erschöpfung. Tragisch an der Geschichte ist, dass sein Schüler Snellius später feststellte, dass der große Meister mit einem ganz kleinen Trick dieselbe Genauigkeit auch mit der Hälfte des Aufwands hätte erreichen können.
Oh weia, das ist natürlich wirklich ärgerlich.
Ja, aber Ludolf van Keulens unermüdlicher Einsatz hat sich trotzdem gelohnt. Seine Frau war nämlich so stolz auf ihn, dass sie die berechneten Ziffern auf seinem Grabstein eingravieren ließ. Und nicht nur das, für mehr als 100 Jahre hieß die Kreiszahl Pi Ludolfsche Zahl.
Nun haben wir alle in der Schule gelernt, die Kreiszahl Pi hat unendlich viele Nachkommastellen. Gibt es in diesem unendlichen Zahlen mehr irgendwelche Muster?
Aktuell sind rund 25 Billionen Nachkommastellen bekannt. Doch Muster wurden darin nicht gefunden. Im Gegenteil, Statistiker haben festgestellt, dass sich die Ziffern rein statistisch so verhalten, als wären sie mit einem 10-seitigen Würfel mit den Augenzahlen 0, 1, 2 bis 9 ausgewürfelt worden. Wenn das für alle ihre Ziffern gelten würde, dann wäre Pi eine sogenannte normale Zahl. Bei solchen Zahlen kommen alle Ziffern langfristig mit demselben Anteil von einem Zehntel vor.
Nehmen wir mal an, Pi wäre nicht nur eine irrationale Zahl, wie wir es alle in der Schule gelernt haben, sondern auch eine normale Zahl, wie Sie gerade erklärt haben. Welche Folgen hätte das denn?
Wenn Pi normal wäre, würde es alles über Sie wissen. Ihre Schuhgröße, Ihre Hausnummer, Blutdruck, Cholesterinspiegel. Alle diese Zahlen kämen irgendwo in Pi vor. Jede beliebige Ziffernfolge würde irgendwo in Pi auftauchen. Egal, welche Länge sie hat. Vielleicht muss man sehr lange warten, bis sie kommt. Aber früher oder später passiert das. Pi kennt natürlich auch ihren Geburtstag und meinen. Als 8-stellige Zahl geschrieben, taucht meiner ungefähr in der Gegend der 35-millionsten Stelle nach dem Komma auf.
Ich bin beeindruckt, dass Sie da offenbar so genau hingeschaut haben. Treiben wir diesen Gedanken noch ein bisschen weiter. Mal angenommen, man würde jeden Buchstaben des Alphabets durch eine 2-stellige Zahl kodieren, dann wäre in Pis Ziffern ja letztlich auch jede erdenkliche Buchstabenkombination zu finden, oder?
Ja, ganz genau. Und damit früher oder später auch irgendwo zusammenhängt die Bibel, das Kamasutra und der gesamte Text dieses Gesprächs, das wir hier gerade führen, ohne dass wir schon wissen, wie es weitergeht.
Das erinnert mich an diese Metapher vom Affen, der wahllos auf einer Schreibmaschine herumklimpert und dann irgendwann durch Zufall auch alle Werke von Shakespeare zu Papier bringt, ohne dass er es weiß.
Ja, das ist das schöne Infinite Monkey Theorem aus der Mathematik von Zufallsfolgen. Meine räumliche Version könnte Ihnen vielleicht auch gefallen. Wenn ein Schütze unendlich lange wahllos auf unendlich viele Scheunentore ballert, dann finden sich irgendwann, irgendwo alle Werke von Karl May in der Blindenschrift Bray. Mein kleines Theorem vom unendlichen Schützenfest.
Das klingt abgefahren und faszinierend, ist aber letztlich reine Zahlentheorie. Wie sieht es denn mit der praktischen Relevanz von Pi aus? Also, dass man die Kreiszahl braucht, um Umfang und Fläche von Kreisen zu berechnen, das wissen wir alle. Aber wo sonst ist Pi relevant?
Pi tritt merkwürdigerweise in jedem Teilgebiet der Mathematik auf. Oft an ganz überraschender Stelle. Auch da, wo Kreise gar nicht in Sicht sind. Fängt man zum Beispiel eine Zahlenfolge mit der 1 an und zieht ein Drittel ab, addiert ein Fünftel, zieht ein Siebtel ab und so weiter mit allen ungeraden Zahlen, so macht man genau das, was der Inder Madhava schon um 1400 nach Christus machte. Und er machte sogar noch mehr. Er bewies, dass er damit der Zahl Pi geteilt durch 4 immer näher kam. Gott liebt die ungeraden Zahlen, sagte Leibniz später angesichts dieser Summe aus nur ungeraden Zahlen. Folgt man der Logik von Leibniz, muss Gott wohl auch Würstchen mögen. Denn die haben eine noch interessantere Beziehung zu Pi.
Warum das denn? Das müssen Sie erklären.
Im 18. Jahrhundert berechnete der Graf de Buffon die Kreiszahl, indem er längliche Objekte wie Baguette oder Würstchen willkürlich auf seinen gekachelten Küchenboden warf und ermittelte, welcher Anteil von Würstchen über einer Fuge zwischen zwei Kacheln lag. Das Faszinierende daran ist, dieser Anteil hat etwas mit Pi zu tun und man kann damit Pi ausrechnen, so genau wie man will. Mit Würstelwerfen lässt sich Pi also auch berechnen.
Aber wohl kaum bis zur 35 Millionsten Nachkommastelle, wo Ihr Geburtsdatum dann auftauchen würde. Da wären wohl vorher die Würstchen alle, denke ich. Heute würde man das doch sicher mit Computern machen, oder?
Ja, klar. Und weil der Rechenaufwand nicht unerheblich ist, nutzt man das auch als Härtetest für Computer. Wenn ein Computer instruiert wird, die Zahl Pi auf einige Billionen Stellen zu berechnen, ist der so gefordert, dass man sein Stehvermögen unter extremen Anforderungen testen kann. Also ob dessen Prozessoren richtig arbeiten oder dessen Schaltungen heiß laufen. Eine andere und ebenso spannende Anwendung von Pi gibt es in der Informationstechnologie. Weil die Ziffernfolge von Pi völlig unregelmäßig ist, kann man irgendein Teilstück weit draußen benutzen, um Botschaften zu verschlüsseln. Und Softwareentwickler benutzen Pi oft für eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Pi mal Daumenregel, um Laufzeiten ihrer Programme abzuschätzen. Ein Nanojahrhundert sind nämlich Pi-Sekunden.
Faszinierend. Christian Hesse von der Uni Stuttgart hat uns erklärt, warum Mathematiker, Physiker und Informatiker begeistert sind von der Kreiszahl Pi. Und passend zum eben Gehörten kam vor einigen Stunden noch die Meldung rein, dass eine Google-Mitarbeiterin aus Japan jetzt mittels Cloud Computing 31 Billionen Nachkommastellen von Pi berechnet hat. Das ist ein neuer Weltrekord.
Am 3. April feiern wir 30 Jahre Forschung aktuell. Feiern Sie mit und erzählen Sie uns, was Sie sich für die Zukunft unseres Wissenschaftsmagazins wünschen. Was gefällt Ihnen? Was sollte künftig anders werden? Mailen Sie uns Ihre Anregungen an 30jahreforschungaktuell@deutschlandfunk.de oder sprechen Sie uns auf Band unter der Telefonnummer 0221 345 3453.
Heute ist nicht nur Pi-Tag, sondern auch der erste Todestag von Stephen Hawking und auf den Tag genau der 140. Geburtstag von Albert Einstein. Dessen Meisterwerk, die allgemeine Relativitätstheorie, stellen Physiker ja immer wieder mal gern auf den Prüfstand. In der Hoffnung, winzige Abweichungen aufzuspüren, die Hinweise auf bislang unbekannte Raumzeitphänomene liefern. Im Fachmagazin Nature beschreiben Forscher heute solch einen Präzisionstest, bei dem Einsteins Theorie auf den Zahn gefühlt wurde. Und zwar mit Hilfe von zwei optischen Atomuhren an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Frank Rutelüschen war für uns dort.
Wir kommen jetzt in einen Raum, in dem man kein Radio, kein Handyempfang hat.
Braunschweig, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB. Eckhard Peik betritt einen Raum groß wie eine Turnhalle, die Wände ausgekleidet mit Kupfer.
Man hat das gemacht, um sicherzustellen, dass es nicht zu Störungen in der Elektronik der Uhren durch Signale von außen kommt.
In der Halle stehen die Atomuhren der PTB. Einige machen die offizielle Sekunde, andere sind Prototypen für die Zukunft der Zeitmessung. Die steuert Peik nun an, wuchtige Lasertische mit Blenden und Spiegeln.
Hier stehen zwei optische Uhren. Man sieht jeweils eine kleine Vakuumkammer, in der eine sogenannte Ionenfalle sich befindet. Eine Anordnung von elektrischen Feldern, mit der man geladene Atome festhalten kann. In diesem Fall ein einzelnes Ion, ein einzelnes geladenes Atom.
Gewöhnliche Atomuhren basieren auf Cäsiumatomen, die mit Mikrowellen angesteuert werden. In der Ionenfalle des Prototyps dagegen sitzt ein einzelnes Ytterbiumatom. Es wird mit Laserlicht manipuliert, also mit deutlich höheren Frequenzen als bei den Mikrowellen. Der Vorteil?
Die optische Atomuhr tickt ungefähr 100.000 Mal schneller. Und weil die schneller tickt, ist der Fehler deutlich kleiner. Die relative Genauigkeit wird größer und die relative Stabilität der Uhr wird besser.
Sagt Peiks Kollege Nils Huntemann. Zwar befindet sich diese optische Atomuhr noch im Entwicklungsstadium, dennoch ist der PTB mit ihr ein bemerkenswertes Experiment gelungen, eine hochpräzise Überprüfung von Einsteins spezieller Relativitätstheorie. Diese besagt, dass sich nichts schneller bewegen darf als das Licht, und zwar egal in welche Richtung.
Der gute Einstein hat gesagt, dass es gerade keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Ausrichtungen im Raum gibt.
Doch stimmt das auch, wenn man extrem genau hinschaut? Um das herauszufinden, ließen Huntemann und seine Leute zwei Ytterbium-Uhren gegeneinander antreten.
Wir haben zwei Atomuhren aufgebaut und diese Atomuhren haben unterschiedlich ausgerichtete Magnetfeldrichtungen, fast senkrecht zueinander.
Im Ytterbium schwingt ein Elektron hin und her wie ein Pendel. Per Magnetfeld lässt sich steuern, in welche Richtung sich das Elektron bewegt, zum Beispiel auf und ab oder vor und zurück. Bei dem Experiment wurden die beiden Atomuhren so präpariert, dass die Elektronen senkrecht zueinander schwangen.
Natürlich kann man jetzt diese beiden Uhren vergleichen und nachschauen, ob die Frequenz der beiden Uhren unterschiedlich ist.
Laut Einsteins Relativitätstheorie sollten sich die Elektronen in beiden Uhren exakt gleich schnell bewegen, auch wenn sie in unterschiedliche Richtungen schwingen. Dagegen legen andere, bislang spekulative Theorien nahe, dass die Bewegung in einer bestimmten Raumrichtung schneller abläuft, was dann dazu führen würde, dass die Atomuhren unterschiedlich ticken. Ein halbes Jahr dauerten die Messungen von Huntemann und seinen Leuten.
Und das Ergebnis des Vergleichs war, dass die Uhren im Rahmen ihrer Unsicherheit übereinstimmen und wir keine periodische Störung finden konnten, die genau eine solche Verletzung unterstützen würde.
Einstein ist also wieder mal bestätigt, bestimmte Varianten der spekulativen Theorien scheinen widerlegt. Außerdem bewies das Experiment, Ytterbium-Uhren gehen tatsächlich ungemein genau.
Wir haben festgestellt, dass wir davon ausgehen können, dass die Uhren höchstens um 3 mal 10 hoch minus 18 abweichen voneinander oder anders ausgedrückt innerhalb von 10 Milliarden Jahren um etwa eine Sekunde falsch gehen dürfen.
Das ist rund 50 Mal genauer als die besten Cäsium-Atomuhren. Und das bedeutet?
Das Ytterbium gehört eben zu dem Kreis der Atomuhren, die möglicherweise für eine Nachfolge des Cäsiums, das derzeit die Sekunde definiert, in Frage kommen.
Aber es gibt auch andere Kandidaten, auf Basis etwa von Strontium oder Thorium. Welches Konzept das Rennen macht, ist noch offen. Es dürfte also noch dauern, bis die bewährte Cäsiumuhr ihren Nachfolger gefunden hat.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Anders als bisher angenommen, können Wasserfälle offenbar auch spontan entstehen. Details gibt es in der ersten Meldung von und mit Magdalena Schmude.
Das traditionelle Modell für die Entstehung von Wasserfällen nimmt an, dass für das große Gefälle im Wasserlauf immer äußere Faktoren verantwortlich sind. Zum Beispiel urzeitliche Gletscher, die beim Abschmelzen steile Hänge formten, oder Erdbeben, die abrupt neue Abbruchkanten entstehen ließen. Forscher aus Nevada haben jetzt gezeigt, dass Wasserfälle auch vom Fluss selbst geschaffen werden können. Durch Strömung und mitgeführtes Geröll bilden sich im Untergrund zuerst kleinere Unebenheiten. Vertiefen die sich weiter, entstehen nach und nach Miniaturwasserfälle. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature vor.
Wenn man Stress hat, fördert das bei Brustkrebs die Entstehung von Metastasen.
Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Biomedizinern aus Basel. Sie konnten in Tierversuchen zeigen, dass ein erhöhter Spiegel des Stresshormons Cortisol die Krebszellen dazu anregt, in andere Gewebe zu wandern und sich dort festzusetzen. Gleichzeitig verändern die Zellen ihre Eigenschaften, sodass es schwerer wird, alle Tumorzellen gleichzeitig mit einem Wirkstoff anzugreifen. Das berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Auch synthetische Cortisolformen, die Brustkrebspatientinnen häufig verabreicht werden, um die Nebenwirkungen der Chemotherapie zu lindern, haben einen ähnlichen Effekt und sollten deshalb nur sehr vorsichtig eingesetzt werden.
Die Steinkreise von Stonehenge waren schon vor 4000 Jahren ein Touristenmagnet.
Darauf weist eine Studie britischer Forscher hin, die im Fachjournal Science Advances erschienen ist. Für die Studie hatten die Forscher Schweineknochen und Zähne untersucht, die in Abfallgruben in der Nähe von Stonehenge und drei weiteren Kultstätten im Süden Englands gefunden wurden. Die Ergebnisse der Isotopenanalysen weisen darauf hin, dass die Tiere aus allen Teilen Englands dorthin gebracht wurden, vermutlich um bei großen Gelagen verspeist zu werden. Die unterschiedlichen Herkunftsorte der Schweine lassen die Forscher darauf schließen, dass auch die menschlichen Teilnehmer der Feste aus ganz England, Schottland und Wales angereist waren.
In Südafrika haben Ärzte erstmals ein Mittelohr aus dem 3D-Drucker transplantiert.
Laut einem Bericht des Universitätskrankenhauses Pretoria wurden die gedruckten Gehörknöchelchen aus Titan einem 40-jährigen Patienten eingesetzt, der sein Gehör bei einem Autounfall verloren hatte. Die Operation fand gestern statt. Ob die Hörfähigkeit des Mannes wiederhergestellt werden konnte, ist noch nicht bekannt.
Auch inaktive Bestandteile von Tabletten können wirksam sein.
Viele Tabletten oder Medikamentenkapseln enthalten nicht nur den eigentlichen Wirkstoff, sondern zusätzliche Substanzen wie Zucker, Stärke oder Farbstoffe. Ein internationales Forscherteam hat jetzt gezeigt, dass diese Zusätze zum Problem werden können, weil bestimmte Patienten darauf allergisch reagieren und dies bei der Verordnung oft nicht berücksichtigt wird. Im Fachjournal Science Translational Medicine berichten die Forscher, dass 93% aller in den USA verfügbaren Arzneimittel mindestens einen potenziell allergenen Zusatzstoff enthalten. Dabei machten die Zusätze bei den meisten Medikamenten mehr als die Hälfte der Gesamtmasse aus.
Nur 13% der Internetnutzer können tatsächlich mit der vereinbarten Datenrate surfen.
Das ist das Ergebnis der dritten Breitbandmessung der Bundesnetzagentur, die gestern veröffentlicht wurde. Die Behörde bietet Internetnutzern die Möglichkeit, die Datenübertragungsgeschwindigkeit ihres Internetanschlusses zu überprüfen. Das Ergebnis: Gut 70% der Nutzer erreichten bei Downloads im Festnetz zumindest die Hälfte der vereinbarten Datenrate. Knapp 13% konnten Inhalte so schnell herunterladen, wie es in ihrem Vertrag steht. Bei den mobilen Breitbandanschlüssen sieht es noch schlechter aus. Hier erreichten nur 1,5% der Nutzer die maximale Downloadgeschwindigkeit. Für den Bericht wertete die Bundesnetzagentur die Messungen zwischen Oktober 2017 und September 2018 aus.
Sternzeit, 14. März. Junge, schräge Planetenscheiben. Schon seit längerem wundern sich die Astronomen darüber, dass die Planeten des Sonnensystems die Sonne nicht exakt in deren Äquatorebene umrunden. Dabei würde man eine solche Übereinstimmung zwischen den Umlaufbahnen der Planeten und der Äquatorebene der Sonne erwarten. Schließlich haben sich die Planeten aus jener Gas- und Staubscheibe geformt, welche die entstehende Sonne umgab. Allerdings zeigen Beobachtungen bei Planeten anderer Sterne inzwischen, dass auch sie mitunter auf recht unterschiedlich geneigten Bahnen unterwegs sind, die mehr oder weniger stark von der Äquatorebene des Zentralsterns abweichen. Entweder, so die Überlegungen, sind einzelne Planeten durch spätere katastrophale Ereignisse wie gegenseitige Kollisionen aus der Bahn geraten, oder aber die Abweichungen waren schon in der Entstehungsphase des Planetensystems vorgegeben. Mit dem Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array, kurz ALMA, im Norden Chiles, haben japanische Astronomen jetzt bei einem noch sehr jungen Protostern eine solche Materiescheibe im Detail beobachtet und vermessen. Dabei konnten sie feststellen, dass die Gas- und Staubscheibe schon in dieser frühen Phase, der Stern ist bestenfalls ein paar 10.000 Jahre alt, aus zwei unterschiedlich geneigten Bereichen besteht. Wenn solche schrägen Scheiben auch bei anderen Protosternen gefunden werden, spräche dies für eine frühe Festlegung der Planetenbahnen. Dazu kommt es möglicherweise durch ein schräg stehendes Magnetfeld im Innern des entstehenden Sterns.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Morgen geht's in unserer Mathe-Serie Mathe fürs Leben um die Ungerechtigkeit im Kosmos der Zahlen. Seien Sie gespannt. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.